Ist es wieder so ein Berlin-Ding oder was ist es? Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Krachen gehen. Das, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, war mein neuer Teamkollege Martin Weiler. Und das hat er zu mir gesagt, mir entgegengeworfen, als ich zu ihm gesagt habe: Martin, schwör mal auf deine Mutter. Und dann hat er gesagt: Was ist denn das? Das habe ich noch nie gehört. Auf was soll ich da? Was soll ich machen? Und dann habe ich ihm das nochmal erklärt. Und dann meinte er einfach nur so: Boah, ist das jetzt hier wieder schon wieder so ein Berlin-Ding? Der gute Mann wohnt im Übrigen in Garmisch. Also, das sollte Wintersportbegeisterten ein Begriff sein. Nur um da nochmal so eine lokale Einordnung zu geben. Ja, Baller, ich heiße dich auch herzlich willkommen. Einmal mehr. Wie geht's dir?
Sensationell, schwörst du, Digga, schwörst du. Ja, bei mir, es ist okay, es ist okay, aber so geht es viele nach Paris-Nizza. Also ich habe gehört, es geht viele nur okay bis schlecht. Also auf der guten Seite sind doch die wenigsten. Und
Ja,
das.
dann gehen wir doch gleich mal hier in die erste Thematik rein. Paris-Nizza, wir hatten es in der letzten Folge groß thematisiert, wo wir einen Gast aus der Cottbuscher Schule hatten. Und Paris-Nizza, habe ich gesagt, das ist somit die härteste Woche auf dem Fahrrad, die man machen kann. Und wir haben uns das jeden Tag hier schön in der spanischen Sonne angeguckt, was ihr da so gemacht habt. Und Bala, ich habe dich wirklich in keiner Sekunde, auf keinem Kilometer, den du da hast absitzen müssen, beneidet. Weil das war so brutal. Und dann ist das ja auch, das ist ja nicht nur kalt und nass, sondern auch noch schnell. Aber erklär doch mal, wie war es so aus deiner Sicht, aus deiner Empfindung heraus, diese Woche Wahnsinn?
Paris-Nizza, das Rennen zur Sonne, das war es dieses Jahr nicht. Ist sehr charakteristisch, dass es ja am Anfang, wenn du in Paris startest, halt wirklich ja viel regnet, Wind, einfach schlechtes Wetter ist. Dahingehend hatten wir ein bisschen mehr Glück, war wirklich okay am Anfang und es wurde dann deutlich schlechter. In Nizza war keine Sonne, sondern nur 0 Grad und Regen. Aber ein Faktor, der war nicht vorhanden oder der war erstmal irgendwie gut und zwar kein Wind. Wir hatten keinen einzigen Tag Wind. Die eine Etappe, die war sogar designt, dass 200 Kilometer, dass es einfach nur Crosswinds geben könnte und da hast du dann keinen Spaß mit den Leuten, die da am Start stehen. Aber ja, also ne, es war irgendwie dann doch okay, weil du kennst ja, wenn du Wind hast, da hast du Stress. Und wenn du einfach jeden Tag Stress hast, dann macht das Ganze nochmal weniger Spaß. Und so war es dieses Jahr einfach nur halt, ne, wie immer, letzten 2 Stunden Finale. Wetter war mal ab und zu schlecht, aber du musstest jetzt nicht fürchten, dass du gleich am Anfang irgendwie in die letzte Gruppe kommst und dann 200 Kilometer lang auf der letzten Rille mit Windstößen fährst, ja. Dahingehend war es okay. Aber ereignisreich, ja.
Es war okay, es war ereignisreich. Ich habe schon gesagt, also Paris-Nizza ist wirklich, das ist so kalt. Das ist einfach nur kalt. Und wir hatten da auch so ein bisschen im Team, ich war ja im Teamtrainingslager, haben wir so ein bisschen rumdiskutiert und dann haben wir auch einfach feststellen müssen, Paris-Nizza, es ist einfach auch mit Anfang März zu früh. Es ist zu früh, um in dieser Region der Welt Fahrrad zu fahren und dann auch noch Radrennen zu fahren. Es ist zu früh. Du kannst ja nicht irgendwo hochscheppern, wo offensichtlich halt Anfang März noch Schnee liegt. Und dann, wow, wir kommen da nicht hoch, weil da liegt Schnee. Klar
Wir
kommst du da nicht hoch.
eine Etappe wurde gekürzt von ja knapp 200 auf vielleicht so 130. Und zwar, da sollten wir über einen Berg fahren, Abfahrt runter und noch einen anderen Berg wieder hoch. Da aber auf beiden Schnee lag, hat man sich dann dazu beschlossen, nur diesen ersten Berg hochzufahren. Da war dann halt auch kalt, ne? Aber da musstest du da die Abfahrt nicht runter. Das Rennen ging aber gleich erstmal gut los, mit einer Abfahrt. Und ja, wir sind als ganzes Team halt, wir hatten ja jetzt keinen GC-Favoriten, sind wir halt erstmal irgendwie hinten in die Abfahrt. Und es ging wirklich eine Stunde lang nur links, rechts in so Serpentinen. Und du kennst ja, ne, denn alle 10 Positionen, da kriegt einer die Kurve nicht und dann zieht sich das auseinander. Und als wir dann unten waren, Ja, waren wir halt einfach denn wahrscheinlich, hatten wir schon 5 Minuten Rückstand auf die Gruppe und wir hatten halt noch 100 Kilometer zu fahren. Und dann kam Luca Vergalito, unser Italiener, zu mir, der Swift-Gewinner, und meinte nur: Maurice, are we fucked? der hatte Angst, dass wir das Zeitlimit nicht mehr schaffen. Konnte ich ihn aber beruhigen. Sind wir einfach zügig zum Berg hingefahren, da dann schnell hoch und dann war das kein Problem. Ah, nee, war. Die letzten Tage war schon wirklich mies. Hände und Füße hast du nicht mehr gespürt. Aber ja, du gehst halt mit einer anderen Einstellung auch schon rein. Du weißt, es wird die schlimmste Woche deines Lebens und dann jeden Tag, wo es nicht ganz so schlimm wird, schätzt du dann nochmal ganz anders wert, ja.
Ja, wie gesagt, ich bleib dabei, Paris-Nizza, es ist zu früh. Lieber ASO oder wer auch immer das veranstaltet, ich nehme an, der Veranstalter ist die ASO, es ist zu früh. Es ist jedes Jahr zu früh. Ich habe auch keinen Alternativvorschlag, wann man dieses Rennen anders und generell anders austragen sollte, aber es ist zu früh. Völlig logisch, dass da auch mal Etappen gekürzt werden müssen. Aber erstmal schön, dass du den Spaß überlebt hast. Es ist bereits deine dritte Rundfahrt dieses Jahr. Also du warst ja in Australien ganz früh im Jahr, im Januar schon unterwegs, warst dann bei der UAE-Tour und jetzt hast du auch noch Paris-Nizza hinter dich gebracht. Und jetzt, Baller, steht das an?
Nochmal, lass uns mal nochmal zu den Ergebnissen kommen in Paris-Nizza. War da irgendwas Herausstechendes für dich oder irgendwas Überraschendes?
Ich finde sehr interessant, dass du auf der dritten Etappe in die Top 20 beim Zeitfahren reingefahren bist. Weil
ja, das war Mannschaftszeitfahren. Da waren nur 23 oder 24 Teams da.
So, und darauf wollte ich hinaus. Sag mal, wie war dieses Mannschaftszeitfahren? Weil das sah schon sehr, das ist ein interessanter Modus gewesen, in dem ihr da gefahren seid. Es wurde nämlich die Zeit des Ersten gewertet und es war auch egal, wenn da nur einer, es war egal, wie zerfleddert die Mannschaften dann waren. Wie war dieses Mannschaftszeitfahren aus deiner Perspektive? Also da sind auf jeden Fall wilde Kameraaufnahmen entstanden.
Ja, diese Regel hatten die schon probiert. Ich weiß nicht, ob man das einführen
im
will.
Im letzten Jahr.
Ja, genau, hatten die letztes Jahr schon getestet. Aber ist halt, also war komplett sinnlos, weil du musstest halt am Anfang über zwei, ich würde es nicht Berge nennen, aber das waren so 2 bis 3 Kilometer Anstiege, also jeweils zweimal, aber auch nur so mit 4-5%, also so Rollerberge. Und danach kam dann so ein 10-15 Kilometer langes Valley. Das heißt, wenn du da also jede Person, die du da weniger hattest, da hat es dich am Ende massiv gekostet. Da musstest du eigentlich mit vollen 7 Mann in diesem Valley sein, damit du da gut durchkreisen kannst. Wir sind da mit 70 gefahren und vorne bist du halt in der Formation wahrscheinlich 500 Watt gefahren, 550, und hinten drauf lagst du da mit 200. Und ja, das dahingehend macht diese Regel gar keinen Sinn. Das ist wirklich komplett komisch gewesen. Aber wir sind das so angegangen. Wir haben ja unsere 2 Bergfahrer, den Jason Osborne und den Vergalito. Ja, der Rest, wir sind jetzt nicht so Bergatzen, aber kommen schon okay mit rüber. Und wir haben dann vorne Jason und Luca kreiseln lassen mit 6 Watt pro Kilo. Vorne am Berg. Quasi, die haben sich dann immer in der Führung abgewechselt. Wir lagen hinten drauf und dann konnten die sich dafür in dem Valley, wo es ein bisschen abschüssig war mit Rückenwind, konnten die sich ein bisschen ausruhen. Aber da haben viele Teams viele Fehler begangen. Bora Hansgrohe, die haben alle ihre Leute am Berg gedroppt. Und dann waren die halt mit Roglic, Sobrero und Vlasov in diesem langen Bergabstück und haben da so massiv viel Zeit verloren. Und da ging es so ein paar anderen Teams auch so, ja. Und Jumbo Visma haben ihren neuen Helm getestet, ja. Auch noch erwähnenswert.
Auch noch erwähnenswert, absolut wild das Ding. Wenn diese Folge rauskommt, ist die News mit den Helmen auch schon wieder eine alte. Aber wir wollen es hier trotzdem noch mal zur Erwähnung gebracht haben. Der sieht wirklich total wild aus. Aber nachdem die Aero-Socke von Specialized verboten wurde, weiß ich nicht, vielleicht verbieten sie dann auch diesen Raumfahrt Helm von Jumbo, ganz, ganz wild. Also Bora Hansgrohe, ich finde, da hast du jetzt auch noch mal ein interessantes Team bei diesem Mannschaftszeitfahren angesprochen. Gerade das habe ich auch im Fernsehen gesehen. Da hat halt Roglic außer Vlasov und Sobrero einfach mal alle Mann gedroppt. Also Haller, Jungels, Dens und Van Poppel. Van Poppel kommt dann sogar mit 8,5 Minuten rein. Also der ist da echt, die haben sich da komplett auseinandergefahren.
Interessant zu erwähnen, wir waren auf diesem zweiten Teilstück, wir sind wirklich nicht allzu schnell gefahren, also halt vorne wahrscheinlich so jeder 550 Watt, also das ist jetzt wirklich, das sind keine Zahlen, vor allem wenn du hinten drauf 200 fährst, da hast du halt, auf dem letzten Teilstück hatte ich keine 300 Watt Schnitt, das war jetzt wirklich nicht die Welt und wir waren die drittschnellsten auf diesem zweiten Teilstück, weil, wir hatten noch alle Mann. Aber da kannst du halt nicht viel schneller fahren. Und die Teams haben dann teilweise auf diesem ersten Teilstück mit den zwei Anstiegen 1,5 Minuten auf uns aufgefahren. Also das hier mit UAE, die haben halt auch nur Bergfahrer, die fahren dann da halt wahrscheinlich mit 7 Watt pro Kilo hoch oder 7,5 und nehmen uns da dann halt über 1 Minute ab. Es war wirklich sehr interessant zu sehen, ja.
Ja, das ist auf jeden Fall nochmal ein spannender Einwurf von dir gewesen. In Mannschaftszeitfahren, das den Wettbewerb sicherlich nochmal neu zur Frage stellt und neu woanders gedacht werden muss, einfach aus taktischer Sicht. Ich muss ehrlicherweise sagen, so aus der Perspektive des Zuschauers, ich habe das mit meinen Teamkollegen auf dem Hotelzimmer geguckt. Ich fand das eigentlich ganz cool. Also ich dachte mir, ja, mal was anderes. Also der Radsport ist ja jetzt eine Sportart, die jetzt nicht so durch Regeländerungen, durch massive Regeländerungen auffällt, die dann auch das Renngeschehen beeinflussen. Also verbietet man jetzt irgendwelche Formen, wie man sich aufs Fahrrad setzt in der Abfahrt, ist das jetzt erstmal zwangsläufig nicht rennentscheidend. Aber so ein neu gedachtes Mannschaftszeitfahren, das finde ich dann schon sehr interessant. Und das Verbieten von irgendwelchen Aerosocken ist es dann natürlich auch. Also ich finde sowas spannend, das macht das Rennenfahren interessanter und abwechslungsreicher vor allen Dingen. Man kann dann von mir aus aber auch wieder zu alten Regeln zurückkehren, sollte das nicht klappen. Aber ich finde das erstmal
rauchen,
gut.
Rauchen beim Radfahren.
So, ich finde
das. Einmal Zigarette anzünden, wie Chipo.
So, ja. Dahin bitte nicht mehr zurück in diese Zeit. Also das ist stolz, haben wir das alle hinter uns gelassen. Naja, Chipo, so ein kleiner Einwurf. Ich habe aus italienischer Quelle ein Video zu Gesicht bekommen. Ich habe dieses Video nicht auf meinem Handy, ich habe es aber gesehen. Ihr könnt euch denken, ich habe es bei einem meiner Teamkollegen auf dem Handy gesehen. Chipo hat sich wohl im Training mit irgendeinem Hobbyfahrer, mit dem er da in der Gruppe gefahren ist, geprügelt. So. Und ich habe das Video gesehen und ich muss sagen, es war halt wirklich sehr, sehr amüsant. Chipo hat auf Italienisch geschrien, gebrüllt. Es war eine riesige Gruppe von Radfahrern, also bestimmt 25, 30 Personen. Und die haben dann den Capo Chipo richtig zurückhalten müssen, dass er da nicht, und ich habe da nur gesehen, wie er da die Fäuste nach oben, ist ja auch ein großer Mann, gestreckt hat. Ach, Chipo, ey, er ist absolut in Höchstform und er ist immer noch da. Also eine wilde Person. Ein richtiger Rockstar ist das.
Richtiger Rockstar, ja. Stabil, was sagst du zum GC in Paris-Nizza? Bist du überrascht? Hast du es erwartet?
Matteo Jorgensen fährt noch schneller Rad, seitdem er bei Jumbo ist, könnte man jetzt so sagen. Der war ja natürlich auch schon davor bei Movistar ein extrem guter Fahrer und ist immer wieder aufgefallen, weil er einer der wenigen war, die bei Rennen vorne waren, wo normalerweise Movistar-Fahrer jetzt nicht üblicherweise vorne sind. Und jetzt fängt da an, auf einmal World-Tour-Rundfahrten bei Jumbo zu gewinnen, finde ich spannend, zeigt einmal mehr, Jumbo macht Fahrer besser und Jumbo hat vor allem auch wieder für dieses Jahr ein brutal starkes Team und einen breiten Kader mit viel, viel Qualität. Auf Platz 2 im GC Remco und auf 3 Brandon McNulty, der auch in Gelb mal fuhr. Also ich finde erstmal, das GC zeigt ganz viel Klasse. Roglic auf der 10, das sagt auch vielleicht was aus.
Da habe ich eine gute Story zu Roglic. Und zwar letzte
Etappe. Hau raus.
Paris-Nizza. Nicht Paris-Nizza. Von Nizza bis nach Nizza. War ja so ein Kurs, der hat da durchs Umland geführt. Und dann wieder da an die Côte d'Azur. So, wir sitzen im Bus, es regnet. Alle machen sich fertig. Ich habe mir schon die Füße mit Frischhaltefolie umwickelt. Alle Tipps von Edward Plankert aufgesaugt, wie man sich in Belgien gut fertig macht.
Planky, so. Guter Mann.
Und jedenfalls dann, der Himmel wird klar, keine Wolken mehr zu sehen. 18 Grad und wirklich warm mit der Sonne, fast wie 25, whatever. So, denn ich habe ein bisschen adaptiert, aber nicht allzu viel, weil ich bin lieber gedroppt und warm, wie gedroppt und kalt. So, dann geht's los. 10 Kilometer neutral und ich war hinten mit Primoz. Primoz, zwei Jacken angehabt, Überschuhe, Beinlinge. Hat er alles in der Neutralisation ausgezogen, wirklich alles zum Auto gebracht. Da habe ich auch gedacht, oh, bin ich jetzt nicht ein bisschen zu warm gekleidet? Der Typ ist ja auch schon lange im Geschäft, hat ja Ahnung. Und der weiß ja auch, das wird jetzt gleich losgehen. Der hat sich halt schon ready fürs Finale gemacht, weil die Etappe, die ging halt 3 Stunden. Für die Schnellsten sogar weniger wie 3 Stunden. Und wie gesagt, Sonne, alles schön, wir fahren los. Wumm, Wolken. Auf einmal halt wieder 5 Grad und ein Regen. Es gießt wie aus Eimern. Und dann habe ich gleich am Abend gesehen, dass das Roglic in den Interviews meinte, ja, der hat halt am letzten Tag das GC verloren wegen Unterkühlung. So, war halt einfach viel zu kalt angezogen, ja. Also schön in der Neutralisation alles abgegeben, die ganzen Jacken, Überschuhe und dann direkt wieder 10 Minuten später bereut.
Das ist eine sehr, sehr spannende Geschichte. Roglic verliert übrigens auf der letzten Etappe 4:04 auf den Etappensieger Remco und den Etappenzweiten Jürgensen. Und sein Teamkollege Alexander Vlasov wird Dritter mit 50 Sekunden Rückstand auf dieses Führungsduo, die ja auch im GC dann vorne waren. Ja, dann hat anscheinend wirklich Roglic, der am Ende im GC auch nur 5:33 Rückstand hatte, am letzten Tag die Rundfahrt verschenkt, wie du schon gesagt hast, weil das sind ja dann einfach mal ja nur 1,5 Minuten gewesen, die er vor der Etappe gehabt hat. Wilde Geschichte, zeigt einmal mehr, Paris-Nizza verlangt viel.
Nochmal, was ich schade finde am letzten Tag, ich habe mir das Ganze nochmal angeschaut, von der Spitze habe ich ja nicht viel mitbekommen, und zwar Remco, ich hätte gesagt, dass Remco die Rundfahrt gewinnt. Und ich weiß nicht, was da los war. Also der Jorgensen wohnt hier da in der Umgebung und kennt die ganzen Abfahrten. Das ist schon ein großer Vorteil. Aber Remco, der schien mir da so ein bisschen, in meinen Augen hat der es nicht richtig probiert wegzufahren. Der hat zwar mal so beschleunigt, lackiert, aber der war jetzt nicht wirklich entschlossen, das Ruder in die Hand zu nehmen. Und ist ja mit dem Jorgensen da quasi dann easy heimgefahren und hat dann auch die Etappe geholt. Da fand ich ein bisschen schade, weil wenn du halt Pogi hast, ne, der fährt halt bis auf den letzten Ast heim und schaut dann, ob er gewinnt oder abgehangen wird, aber das sah mir bei Remco nicht so entschlossen aus. Er hat sich da mit 2 GC zufrieden gegeben und dann mit der Etappe, ja, aber das fand ich schade, da hätte ich gerne mehr Fight gesehen vorne.
Ja, Remco auch immer eine Wundertüte, was sowas angeht, also entweder er sitzt da blutüberströmt wie nach einem Klitschko-Fight hinter der Ziellinie, wie letztes Jahr bei der Vuelta. Oder er schenkt so aus der gefühlten Wahrnehmung heraus das GC her wegen Inaktivität. Also ja, ich hab das ähnlich gesehen, aber ich dachte mir, ja, vielleicht ging es auch nicht, vielleicht hat er sich es auch nicht zugetraut, aber eigentlich ist ja jetzt Remco auch nicht einer, dem es an Selbstvertrauen fehlt.
Ich wollte gerade sagen, der hat jetzt nicht, der ist jetzt nicht sehr bescheiden, würde ich sagen.
nee, aber man hat ihn, ja, obwohl, doch bei diesem einen Giro schon, aber wenn er attackiert, dann zieht er dann schon auch durch. Und wenn er droppt, dann droppt er auch ziemlich frühzeitig. Also vielleicht hat er sich tatsächlich irgendwie nicht zugetraut. Oder er hat über den Winter so eine völlig neue Persönlichkeit von sich entdeckt. Remco ist jetzt auf einmal der total ruhige, sentimentale. Stell dir das mal vor, Remco so richtig reflektiert und sachlich und ruhig.
ich bin diese Woche, letzte Woche nicht an ihn geraten. Aber das ist auch, glaube ich, ich probiere immer so ein bisschen, wenn er in der Nähe ist, ihn entweder vorbeizulassen oder halt einfach zu ignorieren, weil der Typ, der berührt dich und schreit dich an. Es ist unglaublich. Also der Typ denkt echt, ihm gehört die Welt. Aber ja. Ja.
Seine Welt gehört ihm auch. Also das stimmt ja auch.
Ja, genau. Aber
du musst es nur richtig denken, Baller. Darum geht's.
Ja, aber soll mir auch mal den Freiraum gönnen. Noch kurz zu den Sprints. Olaf Koy fährt zwei Dinger ein und den Arvid de Klein, was heißt überrascht, aber hat jetzt, würde ich, also endgültig auch gezeigt, dass er auf eine große Bühne gehört und die großen Dinger gewinnen kann. Mit einer Paris-Nizza-Etappe. Weil, ist ja auch schon relativ alt, also was heißt relativ alt, aber wird jetzt, ist schon näher an eine 30 wie an eine 20. Und relativ spät durchgestartet, ne?
Ja, finde ich spannend. Und dann auch dieser Weg über Pro Conti, richtig interessant. Und Arvid de Klein, wir hatten den ja schon hier in unserer Preview in der vorherigen Folge als guten Mann für einen Sprint auserkoren und gecallt, dass der auf jeden Fall vorne rein sprinten wird. Das war jetzt schon auch wieder ein sehr überzeugender Auftritt und das halt bei einer World Tour Rundfahrt von der Kategorie und dem Prestige, wie Paris-Nizza es ja ist, das finde ich schon richtig, also das macht da der richtige Eindruck gemacht, also Arvid der Kleine, er kann's. Sehr stark, sehr, sehr stark. Naja, wollen wir dann zum belgischen Frühjahr rüberspringen, wo ich vorhin schon überleiten wollte und wo du ja auch wieder dick involviert bist. Baller, sag doch mal, jetzt hast du gesagt, erstmal kurz Luft holen. Was steht dann bei der Schweinerennen an?
Ja, ich muss erstmal wieder so ein bisschen zu mir finden. wie heißt es? Ying und Yang erstmal wieder ausgleichen. Ich kam ja wieder.
Ist das wieder so ein Berlin-Ding?
Es ist das wieder so ein Berlin-Ding. Ich hatte, die letzten Tage hatte ich ein bisschen zu kämpfen. Meine Stimme war komplett weg, also aufs Wochenende. Wegen den kalten Temperaturen. Mal 5 Stunden schön richtig ein- und ausatmen bei so 3-4 Grad. Da gehen die Stimmbänder dann auch mal krachen. Und zwischendurch erstmal Caden ist ausgeschieden wegen Knieproblemen und Silvan, der hatte Fieber und ich weiß nicht alle, den hat es auch aufgestellt. Hatte erstmal gedacht, oh, schön, gut durchgekommen. Hatte aber schon mitbekommen, dass ziemlich viele, knapp ein Drittel hat Paris-Nizza nicht beendet und ziemlich viele hat es aufgestellt wegen Magenproblemen, so Magen-Darm-Virus. Das kommt halt von die nassen Straßen mit die ganze Gülle. Allem drum und dran, wenn du das halt an der Flasche hast oder mal irgendwie mit dem Mund offen fährst, weil da 600 Watt den Berg hochstrampeln musst und dann kommt die ganze Gülle in den Mund, dann nimmst du da mal schnell so ein Virus mit. Das ist hier, das piept gerade. Das ist der Reiskocher, warte. So, aus. Und nix gedacht. Hab gedacht, alles schön, ich komm nach Hause. Und dann saß ich einen Tag auf der Toilette, durchgängig und nur gepennt und wirklich, also richtig scheiße gefühlt. War aber dann am nächsten Tag wieder fit, also mich hat es kurz ausgenockt, aber war dann auch schnell wieder auf den Beinen und ich habe jetzt gerade auch so ein bisschen zu kämpfen mit Allergie und allem drum und dran, einfach der Körper ist noch schwach von der Woche, weil war halt wirklich Sport und stand jetzt, was haben wir heute, Freitag, genau, jetzt bin ich wieder auf dem Weg nach oben, morgen geht es wieder richtig mit Training los und dann mein erstes Rennen in den Klassikern, kann ja mal sagen, sind wahrscheinlich 4 bis 5 Rennen aktuell, die anstehen. Erste ist Brügge de Panne, dann wahrscheinlich E3, Dwarsdorf Flandern, dann bin ich auf der Longlist für die Ronde von Flandern und Paris-Roubaix. So soll man früher aussehen, also nur die dicken Dinger mit den dicken Jungs. Und da ist es jetzt fit zu werden, weil das ist eine richtige Männerradrennen.
So, herrlich. Und das sind Rennen, die kosten wieder Lebensjahre. Das kann ich dir schon mal mit auf den Weg geben. Wo du gerade gesagt hast, du hattest keine Stimme. Like, wer es noch kennt, das geht an unsere Hörerschaft. Früher beim DSDS Recall haben die immer gefeiert und dann hatten die auch keine Stimme. Und das ist ungefähr, so müsst ihr euch das vorstellen, Radrennen fahren. Da hast du dann auch keine Stimme mehr. Zack. wie im DSDS Recall, weil zu viel gefeiert wurde. Naja, also dieses belgische Frühjahr, um da jetzt nochmal hier auf das zurückzukommen, um das es eigentlich geht, das ist absolut, absolut Wahnsinn. Ich hoffe, dass du überall bei den genannten Rennen dann auch fix im Line-Up bist. Dann hättest du auf jeden Fall schon mal so im ersten Quartal des Jahres ein bisschen was hinter dich gebracht. Das ist schon ein absolut hartes Programm, gerade so unter dem Aspekt, dass du schon 3 Rundfahrten in den Beinen hast, könnte es da vielleicht ja auch ganz gut laufen. Ich hoffe, du kommst sturzfrei durch. Wenn ich so die Bilder gesehen habe von Kim Heiduk, der sich da wohl auch was gebrochen hat, dann ist das ja natürlich auch immer eine Gefahr, die da mitfährt im Frühjahr.
Ja, das ist, ich bedauere ja so ein bisschen, dass ich nicht diese, ich wäre gerne ein paar kleinere Rennen gefahren, wie zum Beispiel, das war, wo Kim Heiduk gestürzt ist, das war, glaube ich, Grand Prix de Nain, das ist so dieses Mini-Roubaix. Ich glaube, der ist da gestürzt, wenn ich mich nicht ganz entsinne. Da bin ich letztes Jahr auch gefahren und ich habe gestern Bilder gesehen. Da bin ich letztes Jahr auch gestürzt. Ich weiß nicht, wie das schon wieder geht, aber genau an derselben Stelle war es pflasternass, Kopfsteinpflaster. Und da war nicht mal eine Kurve, da sind die einfach gerade gefahren und wumm, links, rechts ausgerutscht, konnten gar nichts machen und dann fliegen da halt einfach, fliegt das ganze Feld auf die Schnauze. Und ich sehe gerade, du checkst das gerade. War das Grand Prix de Nain?
Nee, Danilit Nocure Kürse.
Ist auch ein Schweinerennen. Nocure Kürse ist auch unser Mann, Jonas Rickard, auch gestürzt. 2 Rippen gebrochen und Schlüsselbein.
So, und jetzt alle Mammuts können aufatmen. Das ist die Meldung, die ihr da mitnehmen müsst. Also dieses belgische Frühjahr, das holt mich ja emotional total ab. Ich find das großartig. Das gibt mir so viel. Also,
das ist auch so, super. Wenn man das fahren muss, du weißt halt, okay, so, ich habe jetzt 5 Rennen auf dem Programm und du gehst wirklich in jedes Rennen rein, als wäre es jetzt das letzte. Wenn du Glück hast, kommst du gut raus. Und gehst halt ins Nächste. Aber es kann erstmal potenziell jedes das Letzte sein für die nächsten Wochen, weißt du so? Das ist diese All-Out-Einstellung. Und vielleicht kommst du zum Nächsten, aber das kann erstmal nicht der Anspruch sein. So, das ist einfach ja, jedes du, ja.
Ein sehr intelligenter, weiser Mann, der hier auch mal Gast im Podcast war, der hat gesagt, oh, wenn es noch hart wäre, meistens endet sie am Rollstuhl. Schöne Grüße an Simon Dier an der Stelle. Sehr ja, gute stimmt. Folge, wie ich finde, da sei nochmal drauf verwiesen. Es war, glaube ich, unsere vorvorletzte. Checkt das auch nochmal aus. Aber ja, ich finde, das beschreibt es ganz gut, was da in Belgien jedes Frühjahr aufs Neue so passiert. Und es sind einfach die schönsten Radrennen, gerade unter dem kulturellen Aspekt, die man so erleben kann, anschauen kann, was auch immer. Das ist wirklich ganz großartig. Ich hoffe, wie gesagt, wirklich, dass du da überall mit dabei bist und dann da natürlich auch was total doll abreißt. Klar.
Ja. Ich denke mal, alle Radrennen, da wird entweder Mathieu oder Jasper mit am Start sein. Aber nichtsdestotrotz, so Rennen sind ja doch immer sehr. Ja, also ich will nicht sagen, da kann man Glück haben, aber an irgendeinem Tag. Wenn du mit dabei bist, deinen Job machst, ergibt sich ja immer irgendwas. Und wenn du einfach immer alle gibst, dann bist du immer irgendwann in einer aussichtsreichen Situation und bist dann irgendwie mit in der Gruppe oder gehst du irgendwo mit und landest am Ende vorne. Also da, bei den Klassikern, da kann sich ja immer viel, viel ergeben. Wie sieht es denn bei dir aus? Du warst ja aktuell, du kommst gerade aus dem Trainingslager. Was steht bei dir jetzt an? Auch die Klassiker, Maxe.
Ganz genau, ich komme aus dem Trainingslager. Ich war 14 Tage, also 2 Wochen, ein bisschen mehr auf Mallorca. Wir hatten ja letzte Folge schon erklärt, dass es so im Conti-Bereich alles deutlich später losgeht, als in der World Tour das der Fall ist. Und aber auch da gibt es jetzt natürlich einige Punkt-1er und Punkt-2er-Rennen, die schon stattgefunden haben und die in nächster Zeit noch stattfinden werden. Ich steige so ein bisschen später ins Renngeschehen ein, also wahrscheinlich eher so Ende März, April. weil ich gerade auch ziemlich viel bei der Zeitung unterwegs bin. Also ich schreibe bei der Berliner Morgenpost. Check da auf jeden Fall das ein oder andere aus. Wer mir folgt, der sieht, dass ich da immer fleißig was am Teilen und Schreiben bin. Und ja, genau, das ist jetzt erstmal so im Frühjahr meine Beschäftigung gewesen. Wir hatten jetzt aber ein wirklich sehr, sehr gutes, intensives und hartes Trainingslager. Das muss ich ehrlicherweise zugeben. Da sind wir, also etwa mehr Radrennen als Trainingslager, sagen wir es mal so. Also an manchen Stellen. Es ging auch gleich. Also Race Simulation war irgendwie gefühlt immer mal wieder jeden Tag und manche Tage dann nur. Aber das ist ja zu der Zeit des Jahres auch sicherlich nichts Verkehrtes. Aber ja, wie gesagt, war überragend. Ich wäre gerne noch dort.
Wie handhabt ihr das Ganze? Habt ihr einen Teamtrainer oder habt ihr alle individuelle Trainer? Weil ihr seid ja am Ende eine große Trainingsgruppe. Wie läuft es ab? Also fahrt ihr immer das Gleiche oder sag mal.
Nee, wir haben meistens gesplittet in eine etwas, weil wir ja dann doch eine große Gruppe sind.
Sag mal die Gruppennamen. Also wie die genannt werden.
Ja, also es gab die Affen. Also ich war bei den Affen. Das hat sich, ich weiß auch nicht, Monkeys. Irgendjemand hat dann mal Monkeys gesagt so. Und ich war bei den Monkeys, also das waren die bergfesteren Leute, weil sich die eher etwas gewichtigeren Fahrer im Team darüber aufgeregt haben, dass wir, wenn es so ein bisschen über irgendwelche Wellen rübergehen, so ein bisschen gedrückt haben, was auch immer, alte Problematiken des Radsports. Und dann haben die irgendwann gesagt, ihr seid richtige Affen. Ihr fahrt wie Affen, ihr seid richtige Affen. Und dann waren wir die Affen. Und ich weiß gar nicht, was die Bezeichnung für die andere Gruppe war, aber Affen war auch negativ gemeint. Also das war schon so ein bisschen diffamierend. Und ja, dann hat sich dann auch noch mal so ein bisschen die Klettersesses rausgestellt, weil für die Italiener klingt die deutsche Sprache sehr stark nach S-Lauten. Und deswegen haben die immer, wenn wir uns unterhalten haben auf Deutsch, einfach nur, ja, es, genau, gute Flaschen, Ausfahrt, es, gemacht. Und dann hat sich irgendwann mal eingebürgert, dass entweder die Monkeys sind oder die Kletter-Sesses und die andere Gruppe die Sprinter-Sesses. Ja, das sei nochmal da nachgeschoben, aber ja, ich war ein Affe.
Bei uns ist immer nur die Climbers und dann Klassiker 1, Klassiker 2, Klassiker 3.
Klassiker 1, Klassiker 2, Klassiker 3. Herrlich, Dries gerne auch mal in jeder Staffel dabei, nehme ich mal an.
Ja, und die machen es immer, es ist dann quasi nicht das erste Klasse sind die Besten, sondern machen die dann mal andersherum. Also Klasse 3 ist dann richtig hart, Klasse 2 so medium hart und Klasse 1 ist dann, ja, nicht die Schlechten, aber eine etwas schwereren und die den Saisonstart ein bisschen später haben vielleicht, ne? Aber ja, krass, im März noch Trainingslager und ich fahre hier schon, hab ich schon drei Rundfahrten fertig und gehe jetzt in die Klassiker, Maxi. Da musst du noch nachholen. Was schätzt du, auf wie viele Renntage kommst du dieses Jahr?
Boah, weiß ich nicht, aber wirklich ist ganz schwer zu schätzen. Aber ich glaube, man kann so sagen, dass Conti-Fahrer mit einem umfangreichen Rennprogramm dann schon so auf 50 kommen. Also das sind Conti-Fahrer, die wirklich so fast alles mitnehmen. Und ich würde sagen, da gibt es auch in der World Tour einige Rennfahrer, die so 40, 50 Renntage haben. Aber die meisten kommen auf jeden Fall mittlerweile so auf 60, 70 bei euch, oder?
Ja, 60, 70 ist schon sportlich. Ich denke mal, ich werde auch so auf 60, 70 kommen. Aber ich merke auch jetzt mit 20, 22 bin ich schon, ja nicht am Limit, aber gut dabei. Wenn wir jetzt die Folge rausbringen, werden die meisten wahrscheinlich schon Mailand Sanremo angeschaut haben. Auch schade, müssten wir morgen eigentlich mal zusammenschauen. Wir trainieren morgen zusammen. Aber wie fällt deine Prediction aus für Sanremo?
Ist schwierig. Ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass Poggi da dass Pogi da so eine Lücke reißen kann. Dafür hat es die letzten Jahre nicht gereicht. Es ist wirklich dieses Jahr total offen. Es können vielleicht auch mal wieder unten zu einem Sprint aus einer etwas größeren Gruppe kommen. Das wäre auch mal schön.
Ich habe vorhin ein paar Posts gesehen. Mathieu, der sieht ja nie unfit aus, aber Mathieu, er sieht also richtig scharf aus. Der sieht aus, als ob der gleich wieder abschießen könnte. Ja, die letzten Jahre war es ja immer sehr auseinander gezogen. Bin mal gespannt, wie es dieses Jahr wird. Aber ja, also Mathieu auf jeden Fall wieder ein heißer Kandidat. Wout van Aert steht nicht auf der Startliste.
Ja, sehr spannend. Also für Jumbo ist, Jumbo sage ich schon, für Visma-Liese-Bike.
Diese mit Koi.
So, ist Olaf Koi dabei, aber auch Christoph Laporte. Also das werden sicherlich so deren Aktien im Rennen sein. Dann eben schon angesprochen von mir Tadej Pogacar, ein großer Favorit. Aber auch Moritz, der ja schon mal gewonnen hat, der müsste dann wieder in der Abfahrt was machen. Alaphilippe schätze ich wirklich nicht stark genug ein. Mats Pedersen wäre noch ein Kandidat, der wirklich da unten, wenn gesprintet wird, nach so einem ekligen Effort da hoch richtig schnell sein könnte und auch gewinnen könnte. Vielleicht sogar auch mit einer längeren Attacke oder mit einem ganz langen Sprint.
Mats Pedersen, auch interessantes Statement. Er meinte doch, er würde alle seine bisherigen Erfolge eintauschen gegen ein Monument. Wie so sieht's aus? Würdest du das machen?
Ja, der ist Weltmeister gewesen und ja, so. Ja, also würde ich jetzt erstmal sagen, also, würde ich nicht machen.
Ich wäre auch lieber Weltmeister wie Sanremo-Sieger.
Aber ja, vor allem wie der Weltmeister geworden ist. Ja. Das war ja so ein hartes Rennen. Also da würde ich nicht eintauschen wollen, sage ich dir, wie es ist.
Nee, das war auch ein richtiges Männerrennen. Ja, es wird spannend. Ich glaube, ich könnte mir sogar vorstellen, dass es kein Favorit wird. Also die großen Typen sind ja wirklich Mathieu und Pogacar. Ich könnte mir vorstellen, es wird ein Outsider. Sag an.
Weißt du, was ich richtig doll feiern würde? Pipo Ganna gewinnt unten den Sprint.
Ja, du,
weil der ist schnell. Der ist wirklich der ist schnell und der ist bei Mathieu, der ist da, das war derjenige, der da die Lücke irgendwie versucht klein zu halten und noch mit am besten rübergefahren ist letztes Jahr. Also Pipo Ganna ist auf jeden Fall jemanden, der einen nicht direkt einfällt, aber für mich ein klarer Favorit und einer, der das Rennen gewinnen kann. Und das würde ich richtig feiern.
Auch sympathisch. Der ist mir im Rennen auch nie negativ aufgefallen, den mag ich. Auch wenn er letztes Jahr bei der Vuelta, da ging es den Berg hoch und der wiegt ja bestimmt knapp 90 Kilo und der ist ja also den Berg auch also so schnell hochgefahren, immer im Gruppetto von vorne. Und da denkst du dir so, ey, was trittst du denn in die Pedale? Also du wiegst so 90 Kilo. Wär schön.
Ja, der kann treten ohne Ende, wirklich ohne Ende. Und ich würde das alleine schon deshalb feiern, weil es dann so geniale Reels gibt. Also dieser Sieg von Pipo Ganna bei Milan Sanremo, das wäre eine Content-Maschine. Also da würdest du mit italienischem Kommentar Reels produzieren können und sehen können, das kannst du dir noch gar nicht vorstellen. Also italienische Kommentatoren auch generell immer absolute High Class, das ist überragend. Deswegen, ich hoffe, dass der das macht. Oder aus dem Nichts, zack, Stefan King fährt unten einfach los, alle gucken sich an, der King kommt an.
Ganz, das ist auch ein gutes Statement. Mal schauen, also es bleibt spannend. Da haben wir morgen noch beim Training viel Zeit, zu das Tod zu diskutieren. Aber die haben das Rennen auch gekürzt. Es ist keine 300 Kilometer mehr.
So, und das stimmt. Und morgen beim Training siehst du zum ersten Mal das neue Argon.
Ach, ihr fahrt jetzt Argon, ne? Ja.
Ja, aber ist schon ein Hingucker. Also ich bin gespannt, was morgen dann dein Statement dazu sein wird. Du hast es ja noch nicht gesehen.
Was sagst du zu Jasper, seinem neuen Rad? Jasper hat jetzt auch eine individuelle Lackierung.
So ein silbernes, ne? So eine silberne Lackierung. So, finde ich so, super.
Silbermatt.
Hab ich schon vor Wochen gesehen, dachte mir, warum fahrt ihr alle das nicht? Finde ich super.
Ich hab auch gedacht, dass wir noch mal eine andere Lackierung kriegen zu dem Trikot. Aber nee, die alte Lackierung bleibt bestehen. Aber du siehst jetzt auch noch mal, und zwar, wo unser Trikot rauskam, es haben ja alle gehatet. Mittlerweile findest du noch die meisten ganz gut. Und ja, ist jetzt nicht mehr so in der Presse. Und jetzt bei Jumbo Visma, wo der Helm rauskam, war ja auch wieder so ein massiver Hate, obwohl ich finde, der Helm, der unterscheidet sich jetzt nicht massiv von dem Uno X-Helm, weißt du? Also der sieht ja auch ähnlich aus. Und dass sowas kommen würde, war ja auch irgendwo klar. Also, dass es nur extremer wird. Und wieder alle Hate und bla bla bla. Aber ich, ne, es ist schnell. Und das ist am Ende das Wichtigste. Jetzt bin also ich nur mal gespannt, ob die UCI das unterbinden wird oder nicht.
Ja, das kann ja auch auf sich warten lassen. Wir haben es jetzt bei der Aero-Socke bei dem S-Works-Helm gesehen.
Warum haben die das denn verboten mit dieser Aero-Socke?
Ja, keine Ahnung. Ich hatte jetzt auch nicht das Gefühl, dass das der absolute Rausreißer ist. War nicht sogar der Joke, als dieser Helm rauskam, hat Yves Lampert erstmal ein Zeitfahren ohne, also mit dem alten Helm noch gewonnen?
Der hat den Tour de France Prolog, ist noch in Gelb gefahren mit dem alten Helm.
Genau, ja, und die mit dem neuen gefahren sind, die waren dann offensichtlich langsamer. Ja, und jetzt ist diese Aero-Socke verboten. Ich kann auch gar nicht so richtig sagen, warum. Ich weiß jetzt nicht, ob man diesen Jumbo-Helm da verbietet. Ich bin da auch nicht fest genug im Regelwerk. Aber ich habe den Helm gesehen und dachte mir, ja klar, das sieht abgespaced und blöde aus. Aber ich kann mir schon gut vorstellen, dass es verdammt schnell ist und es sieht auch erstmal konsequent aus. Also wenn du wirklich da Aero richtig machen willst, dann mach's auch konsequent. Weil sonderlich stylisch ist ein normaler oder ein älterer Zeitfahrhelm jetzt auch nicht, wenn wir mal ganz ehrlich zu uns selbst sind.
Nee, da bin ich auch deiner Meinung, dann lieber all in. Obwohl, für mich hört's auf bei Education First mit den Straßenhelmen. Ich weiß auch nicht, am Ende fahren wir alle so rum. Das für mich jetzt nach mehreren Wochen immer noch ungewohnt. Das war Down Under, haben die den zum ersten Mal getestet. Und dann auch schnell wieder abgenommen, weil bei 30, 35 Grad kannst du den auf keinen Fall tragen. Diesen Education, den POC, quasi ist ja wie ein Zeitfahrhelm, nur dass sie den in den Straßenrennen fahren. Aber ja, mal schauen, wo es hingeht.
So, styletechnisch wären die Pushbikers in der World Tour auf jeden Fall vorne dabei. Das kann man so viel sagen.
Ihr fahrt immer noch Abus, ne?
Ja.
Ja, top.
Nee, ich meine jetzt so vom Gesamtsetting her, wenn ich da jetzt so Astana dieses Jahr, wir lieben sie, aber jetzt auch nicht so der Knaller. Also das ist gerade noch das Coolste.
Ja. Wer fährt ein Argon 18 aktuell in der World Tour?
In der World Tour glaube ich niemand mehr. Nee. Astana war das letzte Team, was Argon 18 noch hatte. Die fahren jetzt aber schon eine ganze Weile wie leer.
Ja. Ah, okay. Ja. Nee, stark. Ja. Denn auch bald mit euch der Aufstieg in die World Tour und dann sind sie auch wieder da drin.
So, dann sind sie auch wieder da drin, das ist die Idee. Und erstmal trainieren wir morgen dafür.
Ja, mal schauen, was da geht. So, haben wir hier noch was Grundlegendes zu besprechen, Maxe?
Nee, ich glaube nicht. Wir wollen natürlich das hier wieder regelmäßiger gestalten, aber wie gesagt, ist gar nicht so einfach, wenn man zur Sonne fahren muss, in der Sonne fährt und oder bei der Zeitung dann noch schreibt und irgendwie auch noch da wo hingehen muss, um seine Lerneinheiten zu machen, was auch immer. Ich will damit sagen, wir beide sind hier gerade busy im Frühjahr unterwegs. Wir wollen das natürlich aber wieder regelmäßiger machen. Sorry für die lange Pause. Wir wissen, dass Frühjahr gerade die belgischen Rennen bieten eine Menge Content und damit wollen wir euch natürlich auch versorgen.
Wenn einfach jeder Hörer hier 1 Euro spenden würde, dann könnte Max komfortabel davon leben und müsste nicht mehr diesen Radsport und dieses Uni-Zeug machen. Ja, also
so. Ja, so. Ja, das ist also wirklich, wenn ihr monatlich einfach 1 Euro und ich wäre wirklich, also ich wäre richtig gut im Ich wäre richtig gut dabei. Ich wäre richtig gut dabei. Weil da kommen wir jetzt gerade zu das, wo ich hier so um die Ecken schlage. Das würde ja auch noch mal oben drauf kommen. Also, Baller, da würdest du staunen. Also.
Ja. Magst du auf einmal im geleasten Porsche hier, kommt er zu den Rennen?
Also, wenn hier jeder von euch 1 Euro im Monat, dann ist so ein Porsche-Leasing halt auch nicht so weit weg. Wenn ich meinen Lebensstandard sonst erhalte.
Porsche-Leasing schon nicht günstig, glaube ich. Aber naja,
ja,
wir kriegen das hier hin mit Krachen gehen.
Auch einfach Porsche-Leasing machen wir uns einfach auch einfach nicht schlau. Wenn du das machst, dann kannst du es dir nicht leisten. Also ist halt auch einfach nicht schlau.
Mir werden jetzt immer so auf TikTok angezeigt, so Autohändler, die dann immer die Preise kommentieren von irgendwelchen Porsche whatever oder Lamborghini Urus mit 400.000 Kilometer und wie viel du verdienen musst, damit sich das rentiert oder dass du dir komfortabel einen Lamborghini leisten musst. Also da können wir uns auch noch mal ein bisschen weiterbilden.
Nee. Ja, diese TikTok-Mathematiker, die dann sagen, da machst du jeden Monat machst du 1-2 saftig auf die Hand, wenn du dir jetzt dein Traumauto liest, klick einfach hier oder swipe nach oben und dann hast du dein Traumauto und machst auch noch richtig Patte. Wenn ich sowas schon sehe, denke ich mir so, ja, also so doll glaube ich dann doch nicht an irgendwelche höheren Mächte. Danke.
Also ich würde mal gern so ein geiles Auto für so eine Woche leasen, weißt du, so, aber halt so für ein bisschen günstig, weißt du, so, also halt nicht für so teuer. So einfach
für
mal eine
die
Woche.
DM.
Ja,
für
ja,
die DM.
Für so einen okayen Preis, so mal für eine Woche oder so ein Rolls-Royce auch. Aber naja, es sei uns vergönnt. Ich habe auch Spaß geschaut, wenn du so ein Lambo für einen Tag mieten willst, bist du dabei 2.000 Euro oder so. Also komplett, und dann machst du noch Kratzer rein, denn dann kannst du dein Haus oder hier, dann kannst du deine 4 Wände abgeben.
Nee, wir müssten mal, weil für eine Woche würde sich das Folieren auch lohnen. Dann könnten wir den nämlich könnten wir Lambo mit Krachen gehen folieren lassen und den natürlich dann auch wieder entfolieren und zurückgeben. Aber das wäre auf jeden Fall ein krasser Marketing-Move für die DM. Das sehe ich.
Diese besagten TikToker, die zeigen auch dann immer die Top-Blender-Autos. Da hast du halt dann so eine G-Klasse von 2003. Sieht halt von innen komplett schrecklich aus, aber von außen halt genauso wie das neue Modell. Wenn du die folieren lässt, hast du halt für 12.000 Euro eine G-Klasse. Die hat dann halt schon 700.000 Kilometer. Musst du halt dann nur hoffen, dass du nicht liegen bleibst. Aber folierst du mit Krachen gehen, kommt erstmal fett.
Kommt erstmal fett. 700.000 Kilometer, so wie ein Reisebus auf Mallorca. Die haben gerne auch mal 2,5 Millionen. Scheppern sie nur von Palma nach Alcudia. Ey, diese Möhren, die da fahren, ey, die weiß ich nicht. Das ist ja Wahnsinn. Also, es ist auf jeden Fall siebenstellig, was sie da auf dem Tachometer haben.
Also, in meinem besten Jahr bin ich, glaube ich, mal ich bin jetzt noch nicht so lange im Besitz eines Führerscheins, aber in meinem besten Jahr bin ich vielleicht mal 35.000 Kilometer gefahren. Das ist schon viel. Also, wenn es so Leute gibt, die wirklich so 100.000, 200.000 Kilometer am Jahr runterschrubben, das ist auch Sport.
Ja, da muss es ja irgendwo so in deinen Beruf integriert haben. Ja. Dafür fliegst du zu oft, glaube ich, zu den
Rennen. Da habe ich einen guten CO2-Ausstoß mit dem Fliegen. Ja.
So, super. Also, fliegt mehr, fahrt weniger Autos, um die Autos zu schonen.
Ja, genau.
Wir
ja.
stellen hier wir beantworten hier die wichtigen
oder,
Fragen.
Oder wenn wir irgendeinen Zuschauer haben mit einer G-Klasse oder einem schönen Lamborghini, auch schreiben, uns mal zur Verfügung stellen, einfach auch mal für eine Woche. Nehmen wir auch. So.
Dieser Zuhörende wäre dann natürlich von den 1 Euro monatlich entlastend.
Ja, genau.
Also das ist dann, die fallen dann weg. Das ist dann in Ordnung. Naja.
Super. Maxe, es hat mich sehr gefreut. Bleib
mich
heile.
Auch.
Bis morgen.
Du auch. Wir sehen uns morgen an der obligatorischen Krachengehen-Kreuzung.
Yeah. Bis dahin. Macht der Dude.
Macht der Dude. Ciao.